Allein bin ich zur Welt gekommen, allein werde ich sterben. Allein, das heißt, eins mit dem All. Nichts Menschliches kann mir fremd sein, auch nichts Natürliches. Alles Menschliche, alles Natürliche ist mir urtiefst vertraut. Zwischen Geburt und Tod liegt mein Leben, keines sonst. Ich habe es weder gewählt, noch mich davon losgesagt. Was immer ich tue, sind Taten und Untaten des Lebens. Mein Leben, sofern es meines ist, steht im Dienst am Leben überhaupt. Zwar gehöre ich Gruppen an, die mich versorgen. Sie machen aus, was man für meine Identität hält. Ich lebe mit ihnen, ich bringe mich ein und werde sie, wie die meisten, bis aufs Blut verteidigen. Identität ist Gift. Gruppen zersetzen die Menschheit. Noch. An ihren Rändern wirkt die rechtsfreie Selbstbehauptung so barbarisch, so tierisch. Wie seit je. Da mag die Gruppe sich selbst für noch so zivilisiert halten. Ich will keiner Gruppe angehören, auch wenn es unvermeidlich ist. Ich gehöre dem Leben, nicht umgekehrt. Dieses Leben bringt Verwundung und Schuld. Beides nehme ich auf mich, ohne Zorn und ohne Reue. Ich bin Nahrung und ich verzehre Nahrung. Ich raube Wohnraum und nenne es privat. Ansonst töte ich nichts und niemanden, nur damit ich sicher lebe. Denn so fügte ich anderen zu, was ich selbst abwehre. Notfalls verlösche ich in Anstand und Würde. Warum denke ich so? Wie kommt das? Dank einer Reihe von Zufällen hat mich das Leben zu einer besonderen Weltsicht gebracht. Von meiner jetzigen Warte aus fällt mir der Glaube es schwer an das schlechthin Böse, das mit Stumpf und Stiel auszurotten wäre. Das müssen wir anders sehen. Ich halte es für ein Missverständnis. Von der Gruppe war die Rede. Das Böse ist ein wirksames Mittel, um die Gruppe, die mich nährt, vor anderen zu sichern. Denn das Böse ist keine Gegenkraft zum Guten, sondern einfach nur Leben, das sich selbst in die Quere kommt. Leben prescht nicht nur vor, es wird auch geschoben. Und wer Böses bekämpft, verübt Böses. Das liegt daran, dass ihm alle Mittel gestattet sind. Die Weltsicht, die ich darlege, habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Sie hat sich ergeben. Sie stützt auf Wissen ab. Von Gott wird hier nirgends die Rede sein, es sei denn als Orientierung für eine Lebensform, die mit mehr Denke beschäftigt ist, als sie zum unmittelbaren Überleben braucht. Die Geschichte von zwei Urmenschen geht nicht auf, da die gesamte Menschheit aus Inzest hervorgegangen wäre. Das bereits schmale Erbgut zweier Personen würde zusätzlich ausdünnen. Es wäre nicht lebensfähig. Mir leuchtet die Vermutung ein, dass Leben eine Eigenschaft der Materie darstellt und sozusagen ausbricht, wenn die Bedingungen stimmen. Das sollte auch nicht mehr schwer fallen, denn seit der Quantenphysik hat die Materie ihre traditionelle Düsternis verloren, finde ich. Religionen mögen Menschen verbinden und ihnen Halt geben, sie verbinden sich um keinen Preis miteinander, sondern meiden sich wie Wurzelspitzen. Sie verkennen, wie gleich sie sind, in die Unterschiede verbissen, die Kleinlichkeiten sind gemessen am Ganzen. Also taugen Religionen nichts zu einem Weltfrieden. Selbst Buddhisten sind in der Lage, Andersgläubige auszuhungern, von denen sie sich bedroht fühlen. Leben will bestehen, es breitet sich aus, vom Wasser auf das Festland, in vulkanische Schlünde, unter schwimmendes Eis, in Höhlen mit Schwefelgas, wo das gleiche Leben Schwefelsäure verarbeitet wie wir Sauerstoff. Will Leben auch zukünftig bestehen, muss es den Planeten verlassen, bevor er in der Sonne verglüht oder neben ihr erkaltet. Seine planetarische Abdrift bedeutet, dass es lernt, den zahllosen Supernoven auch fernerhin zu entfliehen, die in Zeitraffer gedacht den gesamten Kosmos durchfunkeln. Das Leben hat Jahrmillionen Zeit dafür, aber es hat nicht alle Zeit der Welt. Die Anzeichen für seine Abdrift von der Erde liegen auf der Hand. Sonden umrunden den Mars. Nach 10 Jahren Weges ist Philae auf einem Kometen gelandet. Das Teleskop Hubble leuchtet kosmische Tiefen aus. Die amerikanische Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft, NASA, nennt in ihrer Zielsetzung unter anderem die Ausdehnung von Leben nach draußen. Auch Private zeigen zunehmend Interesse an diesem Projekt. Angenommen, diese Abdrift sei keine problematische Allüre menschlichen Lebens, das zu viel versteht von der Welt, als fürs bloße Überleben nötig wäre. Angenommen, für eben diese Abdrift hätte das Leben uns Menschen genauso hervorgebracht, wie wir eben sind, ob uns das passt oder nicht. Die planetarische Schwerkraft ist zu überwinden, dazu braucht es die nötige Technik, mitsamt ihrer Technologie. Es braucht Sprache zur Verständigung, Mathematik und andere Symbolordnungen. Wissenschaft, Ingenieurswesen, sozusagen alles, was wir als kulturelle Evolution ansprechen. Die Geschichte von der Abdrift erklärt, warum es sie gibt. Leben könnte ja bakteriell fortbestehen, wozu das ganze Kulturzeugs. Auf Stufe Einzeller würde das Leben Meteoriteneinschläge überstehen, aber keinen Sternentod. Für manche klingt das enorm reizvoll, andere halten es für Schwachsinn. Mir geht es vorerst um die Schlussfolgerungen, die aus dieser Vermutung zu gewinnen sind. Für die planetarische Abdrift des Lebens ist es erforderlich, dass eine Unmenge an Energie gebündelt und kanalisiert wird. Dies wiederum setzt einen politischen Willen voraus, dies zu leisten, indem dafür gesorgt wird, dass überschüssiges Vermögen umverteilt und eingesetzt wird. Dazu wiederum ist viel Überzeugungsarbeit erforderlich, eine Übertreibung hier, eine Beschwichtigung da. Je nach Außendruck wird dieser Wille zur Ideologie geschärft und zugespitzt, wie es während des Kalten Krieges der Fall war, der erste Hüpfer zu dieser Abdrift gleichsam ausgeschwitzt hat. Nur wer sich in seinem Fortbestand bedroht fühlt, bündelt Energie als Waffe zur Verteidigung. Je größer die Menschengruppe, die abzuwehren ist, desto wirksamer die Waffe. Die ersten Familien öffneten sich gegenseitig zwingend zum Brauttausch. Die Verschmelzung dann von Familien zu Sippen, von Sippen zu Stämmen, von Stämmen zu Völkern und diese zu Staatenbünden, wie heute, erfolgte nie ohne Konflikte, bei der bestimmte Gegner wechselseitig als Teufel gebrandmarkt und bekämpft wurden. Dabei kommt sich bloß Leben in die Quere. Raketentechnik wird als senkrecht eingesetzter Flammenwerfer erklärt. Das verdeutlicht ihre kriegerische Herkunft. Schwarzpulver und Feuerwerk wurden zunächst militärisch genutzt, also zur Verteidigung, sprich zur Abwehr des schlechthin Bösen. Wer auf Rache sinnt, Hass streut und eine angriffslustige Politik betreibt, wer den Teufel erwartet und dann selbst wie ein Teufel dagegen wütet, steht unwissend und unbewusst im Dienst am Leben hin zu seiner Abdrift vom Planeten. Die Person mag noch so sehr davon überzeugt sein, sie befinde sich auf einer Mission für das Gute. Das Böse, das sie bekämpft, ist für das Leben Mittel zu diesem einzigen Zweck. All ihr Patriotismus, den sie eingesetzt hat, die Verklärung des eigenen und gleichzeitige Entwertung des anderen, die sie geleistet hat, ihr Verteidigen und Herabwürdigen, ihr ganzes Idealisieren und Infamisieren, ihr Hochloben und Niedertreten sind nur unbewusste Vorgänge im einzigen Bewusstsein des Lebens auf seine planetarische Abdrift hin. Es sind bloß Scheinziele und daher zweitrangig nach dieser einzigen Zwecksetzung. Das sollte uns bescheiden machen. Hier setzt das Umdenken ein, um das es mir geht. Der Hass, den diese Person aufwendet, dient zwar der Sicherung des eigenen, trägt jedoch bloß dazu bei, dass Energie gebündelt wird, vorerst als Waffe gegen die gefährliche Gruppe, der dieser Hass gilt. Später wird diese Energie für die Abdrift zur Verfügung stehen. Damit wäre alles Nötige gesagt. Natürlich kommen Einwände. Warum soll die Ausdehnung des Lebens genauso zwingend sein wie Selbsterhalt und Fortpflanzung? Zufall oder nicht? Wenn Entwicklungslinien völlig anders verlaufen, jedoch zum gleichen Resultat führen, wie die völlig verschiedene Flügelbildung bei Vögeln einerseits und bei Flughunden oder Fledermäusen andererseits, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu dieser Übereinstimmung sehr gering, aber nicht so gering, wie die Wahrscheinlichkeit, dass Leben überhaupt aus toten Stoffen entsteht. Das Leben will fliegen, das Leben will sehen. Die Sehfähigkeit hat sich bei Wirbeltieren und Weichtieren wie dem Oktopus auf völlig verschiedenen Wegen entwickelt. Zufall? Absicht? Ob aus Zufall entstanden oder als Projekt mit Absicht und Zielsetzung, das Leben nutzt den Zufall, das steht fest. Es streut Möglichkeiten, zum Beispiel was das Erbgut anbetrifft. Doch wozu und mit welchem Willen? Was soll das für ein Wille sein? Das klingt doch Das klingt nach verstaubter Denke, wenn von einem Willen des Lebens die Rede ist. Das mag sein, aber wir müssen uns damit abfinden, dass Leben etwas ist, das zumindest Absichten hervorbringt. Andernfalls müssten wir das Verhalten eines Jägers unverständlich finden, wenn er seiner Beute auflauert. Oder wir müssten unsere eigenen Absichten in Frage ziehen, sofern wir anerkennen, dass wir mit der Natur eins sind. Eine andere Sichtweise kommt für mich je länger, desto weniger in Frage. Doch Menschen finden sich sogleich dem Leben überhoben, was seine besonderen Gründe hat. Dennoch müssen sie sich die Frage stellen, wie es kommt, dass ihr Fettklumpen namens Gehirn Absichten hervorbringt. Zumal wir über dieses Gewebe von Natur aus verfügen und nicht aus Eigenleistung. Die Lebensformen, in die sich das Leben vereinzelt, verfolgen klarerweise Absichten, was den Schluss nahelegt, dass auch das Leben an und für sich Absichten verfolgt. Die Instanz, die etwas hervorbringt, ist seinem Produkt punkto Möglichkeiten in der Regel überlegen. Und was wäre das, ein Etwas, das keine Absichten verfolgt, aber Absicht in den Lebensformen hervorbringt, in die es sich milliardenfach vereinzelt? Der Wille des Lebens, dass es fortbesteht, über Sternentode hinaus und sich daher kosmisch ausbreitet, warum oder wozu auch immer, dazu ist auch mittels meiner These keine Antwort zu erwarten. Wer Mühe damit hat, dass auch nur sinnbildhaft von einem Willen des Lebens die Rede ist, mag sich auf die Tatsache beschränken, dass es sich ausbreitet, ob willentlich oder nicht. Das Böse ist noch einfacher zu begreifen. Es ist nicht nur Leben, das sich bei seiner Ausdehnung in die Quere kommt. Zudem ist es einer natürlichen Ökonomie geschuldet. Leben ernährt sich von Leben. Ernährung geschieht nicht ohne Gewalt. Reißzähne, Kaumuskeln, Mahlwerk. Dann die Säure, die alles Lebendige in Kleinstteilchen zerätzt, damit es zu körpereigenen Stoffen umgebaut wird. Man gewinnt den Eindruck, das Leben erwischte so zwei Fliegen mit einer Klatsche. Indem es die Lebensformen sich verspeisen lässt, statt mit viel Aufwand Organismen und Nahrung getrennt voneinander hervorzubringen. Diese Gewalt wäre überflüssig, hätte die Natur Nahrung als üppigen Schaum hervorgebracht, der vorhanden wäre wie eben Wasser zum Durstlöschen, ein besonderes Mineral, das wie Rost den Dingen anhaftete, von wo es mühelos weggeäst würde, ohne dass dieser Schaum darauf aus wäre, sich mit allen Mitteln gegen die Lebensform zu verteidigen, die dringende Auffrischung ihres Körpergewebes benötigt. Darin liegt eine Ökonomie, die wir mühelos verstehen. Die Neurobiologie hat klargemacht, dass in jedem gewalttätigen Übergriff, selbst im Angriff, etwas grundlegend verteidigt wird. Wir gehören dem Leben. Und das herkömmlich Böse ist nur die Hälfte der Wahrheit.